Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutz kompetent zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Wir begrüßen heute den Reto Breitenmoser von Ataxi, von der Ataxi AG. Und ja, lieber Reto, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns über Ataxi zu sprechen. Aber bevor wir im Thema einsteigen, bitte stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörern vor. Was müssen sie über Reto wissen, damit sie so ein kleines Bild von dir im Kopf haben?
Ja, guten Tag. Danke für die Einladung. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Reto Breitenmoser. Man hört es sicher an meinem Dialekt, an meinem Hochdeutsch. Ich komme aus der Schweiz. Ich wohne mit meiner Familie im Mittelland, also nicht in den Bergen in der Schweiz, sondern eher im Flachland. Ich habe zwei Kinder, wobei Kinder gesagt schon ein bisschen sind schon Erwachsene. Sonst in der Freizeit mache ich gerne, gehe gerne nach draußen, ein bisschen Sport, liebe aber auch gutes Essen und einfach mal nichts zu machen und ja, Abend mit meiner Frau zu genießen.
Ja, Matthias, dann holen wir dich hier auch gleich nochmal rein in den Podcast, damit du dich nicht später erst vorstellen musst. Herzlich willkommen und du willst sicherlich gleich mit der ersten Frage loslegen.
Ja, tatsächlich. Ich hab gespannt zugehört. Also erstmal herzlich willkommen, Reto, und danke für deine Zeit. Und wir haben jetzt ein bisschen was zu dir gehört, ja, und zu deinem Background, und vielleicht muss der ein oder andere googeln, wo du dann tatsächlich wohnst, weil vielleicht hat der ein oder andere nicht so den Blick in die Schweiz, was aber sich in jedem Fall lohnt, da mal reinzugucken. Deswegen sind Peter und ich auch wirklich froh, dass du heute da bist und wir ein Schweizer Startup haben mit Ataxi, mit der Ataxi System AG. Du hast aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dir, du hast ja in der Vergangenheit, bevor du zu Ataxi, wo wir auch gleich nochmal reingehen werden, was ihr macht, andere Erfahrungen, andere Stationen im beruflichen Kontext gehabt. Und gibt es irgendwo so einen Moment, wo du gesagt hast, ich muss jetzt in diese Branche rein mit Ataxi zusammen das aufbauen? Gibt es da irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, wo dich dazu gebracht hat, in die Healthcare-Branche zu gehen und mit Ataxi was aufzubauen?
Ja, ich bin eigentlich von meinem Background her als Softwareentwickler eigentlich vor allem in dem Finanzwesen tätig gewesen, was nicht untypisch ist für die Schweiz, und habe da viele Einblicke bekommen. Und durch einen Studienkollege habe ich dann mit ihm zusammen Projekte gemacht, ganz einfache Schnittstellen, und das war dann mehr im Klinikbereich, wo wir Schnittstellen an Roboter mit SAP gemacht haben. Und da habe ich so ein bisschen Einblick bekommen in die IT von Kliniken. Und da habe ich gesehen, dass es eigentlich einen großen Unterschied gibt zum Finanzwesen und den Kliniken. Also das Finanzwesen war viel professioneller aufgestellt im IT-Bereich. Es war im Klinikwesen war der IT-Bereich immer so ein bisschen etwas Mühsames, das man auch machen muss. Und da habe ich mit dem Kollegen gesehen, da gibt es eigentlich noch viel Potenzial, Optimierungspotenzial, wo wir auch Fachwissen haben und da könnte man doch einiges machen. Und da haben wir dann die Köpfe zusammengesteckt und geschaut, wo können wir da etwas machen und wo können wir etwas optimieren.
Du hast ja im Vorgespräch so ein bisschen erwähnt, dass du am Anfang gerade, dass es sich die Welt des Startups schon ein bisschen oder der Startup-Szene schon ein bisschen unterschieden hat, vielleicht auch zu den Jobs, die du davor gemacht hast, weil du so im Nebensatz angemerkt hast, dass du zuerst mal alles gemacht hast, was so angefallen ist. Auch wenn du dich natürlich mit deinem Fokus um das Produkt kümmerst. Wie würdest du da nochmal diesen Wechsel auch von den beiden Stationen dann bewerten oder beschreiben? War das wirklich so ein Culture Clash oder ist man da eigentlich ganz gut reingewachsen?
Ja, jetzt in Bezug zum Startup beim Finanzwesen ist, da ist alles geregelt. Man ist eigentlich, man dreht an einem kleinen Zahnrad von der ganzen IT. Es gibt da tausende Leute, die die ganze gesamte IT aufrechterhalten. Und wenn du dann in ein Startup gehst und anfängst, dann machst du mal alles. Also musst auch mal den Staubsauger hervornehmen und das Büro saugen. Das macht nicht einfach jemand für dich. Und wir stellen ja auch Hardware her, also wirklich Medikamentenschränke und jemand muss die ausliefern, da geht man auch mal, mietet man einen kleinen Lastwagen und fährt dann mit dem Lastwagen zum Kunden. Was aber auch mir persönlich jetzt halt eben auch Freude macht, wenn ich sehe, wenn ich die ganze Supply Chain eigentlich sehen kann, wie eine Firma entsteht und was es auch für alles für Tätigkeiten braucht in der Firma und was es wirklich braucht, bis ein Produkt beim Kunden ankommt, im Einsatz ist und dann auch die Nachbetreuung vom Kunden. Das war so schon sehr spannend und diesen Einblick hat man halt in einer Großfirma nicht, weil da macht man einfach einen kleinen Teil vom Ganzen.
Ja, okay, also spannend. Vom Schneeschippen über Staubsaugen bis Ausliefern, alles dabei. Also
Genau.
der Mann für alle Fälle sozusagen bei der Taxi. Aber es ist schon eine gute Überleitung. Du hast es gerade auch schon so ein bisschen angerissen. Wir haben jetzt viel über dich gesprochen. Wir haben jetzt ein paar Mal auch was gehört. Wir haben jetzt auch gerade das Schlagwort Medikamentenschränke gehört. Jetzt hol uns oder hol die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal ab, Reto, was die Ataxi macht, was die Lösung ist, die ihr entwickelt habt. Das wäre, glaube ich, mal ganz wichtig, dass die Zuhörerinnen auch ein Bild bekommen, tatsächlich, was dahinter steckt.
Genau, richtig. Wir haben uns fokussiert für die Medikamentenverteilung in Kliniken und Heimen. Das heißt, es ist eigentlich eine Logistik, eine Inhouse-Logistik. Und ja, das sieht man, wenn man in einer Klinik als Patient ist, sieht man das gar nicht so, was es alles braucht, bis das Medikament einem ans Bett gebracht wird und man das Medikament schlucken oder trinken muss. Und wir haben das genauer angeschaut, wie genau dieses aussieht. Und wir haben jetzt uns fokussiert, dass wenn die Medikamente eigentlich an die Rampe kommen, in die Apotheke, von dort an die ganze Medikamentenverteilung, was wir dort für einen Beitrag leisten können. Und wir haben dann gesehen, dass es verschiedene Feinverteilungen gibt von den Medikamenten. Also in der Apotheke kommt eine Palette mit Medikamenten rein und dann werden die Paletten auseinandergenommen. Es gibt dann Medikamentenpackungen, die gelagert werden, zum Teil in sogenannten Lagerrobotern. Und von dort aus werden dann von den Stationen werden die Medikamente bestellt. Sie werden auf die Station verteilt und dort gibt es dann wieder eine Umverpackung, sage ich mal, von der Zehnerpackung dann auf eine einzelne Dosis für den Patienten, bis es dann ans Patientenbett gebracht wird. Und da haben wir gesehen, dass in den Spitälern eigentlich dieser Prozess sehr manuell gemacht wird. Es wird telefoniert, es werden Zettel herumgereicht, es wird Mund zu Mund, wird da etwas bestellt oder gemacht. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich sehr ineffizient und sehr arbeitsintensiv. Und dann haben wir eigentlich so ein bisschen vom Ingenieurgedanken her, haben wir gesagt, wo kann man da so Kontrollpunkte machen, dass man eigentlich diese Logistikströme messen kann. Da kamen wir dann auf einen smarten Medikamentenschrank, der auf der Station ist. Das ist ein Schrank mit 8 Schubladen, wo die Medikamente gelagert werden auf der Station. Und wir haben ihn so designt, dass alle Schubladen verschlossen sind. Und wenn jemand, also wenn die Pflege ein Medikament für einen Patienten herausnehmen will, muss sie zuerst über ein Webinterface, muss sie den Patienten auswählen, kann die Medikamente auswählen und dann entnehmen sagen. Dann entriegelt sich die Schublade, die Schublade leuchtet, damit man weiß, wo es ist. Man kann die Schublade öffnen. Das Fach leuchtet, eigentlich Big by Light, dass man das Medikament schnell findet. Und wenn man, das ist ein bisschen speziell bei uns, wenn man in ein Fach greift, wo das falsche Medikament ist, wenn man daneben greift, dann gibt es einen Warnton und das Fach leuchtet rot auf. Also es ist noch ein Sicherheitsaspekt dahinter. Danach kann die Schublade geschlossen werden und die Pflege kann das Medikament dem Patienten bringen. Jetzt, was haben wir dadurch gewonnen? Das scheint eigentlich sehr normaler Prozess zu sein, aber wir haben jetzt eigentlich gemessen den Fluss der Medikamente, also für welchen Patienten wurde etwas herausgenommen, wie viel wurde für einen Patienten herausgenommen, von wem wurde es herausgenommen und wir können dementsprechend auch gleich das Inventar anpassen im Medikamentenschrank. Und Jetzt kommt eigentlich die Erleichterung für die Pflege, die Automatisierung. Wir können automatisch bestellen, also der Schrank bestellt automatisch neue Medikamente nach. Wir können automatisch die Daten schicken, damit eine Verrechnung gemacht werden kann. Die Apotheke hat einen genauen Überblick, welche Medikamente auf welchen Stationen sind. Und so ergeben sich dann positive Synergien, wo man eigentlich aus den Daten viele nützliche Informationen lesen kann. Mit dem haben wir eigentlich gestartet und dann haben wir gesehen, ja, es gibt da noch Lücken. Also wenn das Medikament aus dem Schrank genommen wird und bis zum Patienten gebracht wird, da wissen wir wieder nicht, was genau passiert. Und dann kam dann eigentlich die Idee, dass wir auch einen intelligenten Pflegewagen machen, wo die Medikamente eigentlich zum Patienten transportiert worden werden, damit wir dort auch noch die Kontrolle haben. Und da haben wir dann in Zusammenarbeit mit einem Partner in der Schweiz, haben wir den EasyMove, nennen wir das, entwickelt, wo dann das gleiche System ist wie in der Stationsmedikamentenschrank, auch mit Lichtern wird es geführt, es wird angezeigt, wenn man ins falsche Fach greift. Und so haben wir das dann immer mehr komplettiert, das Ganze. Und von dem her beschränken wir uns wirklich auf die Medikamentenlogistik, das ist unser Core-Business. Und wir haben dann auch gesehen, es kommen immer neue Teile dazu, zum Beispiel in vielen Spitälern wird auch, also Kliniken wird auch verblistert in Schlauchbeutel. Haben wir gesehen, ja, da wird auch umverpackt für Patienten. Wie können wir da auch das kontrollieren oder Daten erheben, dass die interessant sind für die Apotheke? Und da haben wir dann ein Modul gemacht, EasyPack, wo wir auch diesen Aspekt mit einbeziehen können, damit wir wirklich 100% von der Medikamentenlogistik in einem Spital abdecken können.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass dieser ganze Flow, wie du ihn jetzt beschrieben hast, wenn er klassischerweise funktioniert und das von Pflegekräften und Ärzten eben gemacht werden muss von Hand, dass der auch hier natürlich hochgradig fehleranfällig sein kann, weil es gibt ja immer wieder auch Berichte, wo dann gesagt wird, okay, da sind jetzt falsche Medikamente zugeordnet worden oder ähnliches. Das entfällt ja dann quasi durch eure Dienstleistungen mit dem Produkt ja komplett eigentlich, weil man ja in jedem Punkt dieser Logistik in dem Haus dann quasi so Checks hat auch.
Genau, das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt. Wir unterstützen eigentlich die verschiedenen Stakeholder, also die Apotheke, die Pflege mit den Informationen, damit sie zu jedem Zeitpunkt informiert sind, was besteht in der Lieferung, wann wurde es geliefert, wurde es schon abgegeben oder gerichtet für den Patienten, gestellt für den Patienten. Und das sind eigentlich sehr wichtige Informationen, wenn man zum Beispiel denkt, wenn man Schlauchbeutel produziert, das ist eine Produktion auf einer Maschine, wo automatisch die Tabletten in Beutel gefüllt werden. Das wird zum Beispiel am Morgen um 8 Uhr gemacht. Die Auslieferung ist dann durch den Tag und der Patient nimmt dann vielleicht die Tabletten vom ersten Schlauchbeutel abends um 6 Uhr. Und zwischen dieser Zeit von der Verpackung am Morgen um 8 Uhr bis abends um 18 Uhr kann natürlich in einer Klinik kann die Verordnung, das Rezept sozusagen für den Patienten kann noch mal ändern. Und wenn die Pflege diese Änderung nicht mitbekommt, dann kann es sein, dass man eigentlich noch den Zustand vom Morgen dem Patienten gibt, was dann natürlich nicht gut ist. Jetzt kann man das natürlich, das ist Ihnen schon bewusst und man kann es dann wieder manuell kontrollieren. Das heißt, die Pflege überprüft noch mal jeden Schlauchbeutel, was ist da drin? Kontrolliert das mit der Verordnung, mühsam eins zu eins überprüfen, ist da noch das Richtige drin oder hat sich etwas geändert? Und wir zeigen eigentlich der Pflege schon, wenn sie das aus unserem Schrank herausnimmt, sagen wir, hey, da hat sich etwas geändert seit der Auslieferung bis jetzt, wo du das herausnehmen willst, bitte kontrollier, was da drin ist. Also wir geben eigentlich aktiv Informationen, wo man noch etwas nachkontrollieren muss.
Jetzt macht es für mich natürlich als Laien total Sinn, wie du das beschrieben hast. Aber wie war das so, als ihr das erste Mal mit einer Lösung rausgegangen seid? Wie habt ihr dann das erste Krankenhaus, das erste Spital von euch überzeugen können, dass das auch für sie Sinn macht?
Genau, wir hatten eigentlich das erste Projekt war mit Herrn Enea Martinelli vom Spital in Interlaken. Der ist sehr innovativ unterwegs, der sucht immer neue Lösungen und der hat schon so ähnliche Systeme gesehen, auch im Ausland. Und der kam dann auf uns zu und hat gesagt, du, ich möchte auch so etwas haben, aber wie es meistens ist, die Lösung, die es im Ausland gibt, passt dann nicht auf die Schweizer Lösung. Besonders im Gesundheitswesen ist halt, da gibt es viele Regulatorien und das ist dann pro Land oder Kanton oder Bundesland in Deutschland ist das dann wieder verschieden. Und das muss man irgendwie abbilden im Prozess. Und darum war es ihm auch sehr wichtig, dass er eine gute Zusammenarbeit hat mit den Leuten und dass er sehr nah ist und dass man auch sehr schnell auf Veränderungen reagieren kann. Es gibt auch Systeme aus Amerika, aber dann ist halt so, das hat er uns auch gesagt, wenn ich von denen ein Produkt kaufe und ich komme dann aus der Schweiz und sage, ja, ich möchte da etwas anpassen auf meinen Markt, weil bei uns läuft das ein bisschen anders, dann sagen die, so ist unser System, friss oder stirb. Und wir sind da natürlich viel flexibler unterwegs und wir hatten eine gute Zusammenarbeit mit ihm und mit ihm auch stückweise das Produkt zusammenentwickelt. Also wir waren da auch in der Anfangsphase, waren wir tagelang auf der Station bei der Einführung und da habe ich eigentlich viel gelernt, weil da habe ich gesehen, wie die Pflege wirklich mit den Medikamenten arbeitet. Weil das eine ist, wenn man als Ingenieur eine gute Idee hat und die Technik, wie man einfach detektieren kann, wie es leuchtet und wie man das alles unter Griff bekommt, aber die Praxis sieht dann meistens ein bisschen anders aus und da habe ich wirklich viel gelernt und von der Pike auf und das ist dann auch zurück ins Produkt geflossen.
Ja, das ist tatsächlich sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Eben zu gucken, wo ist der Bedarf, wie kann ich das entsprechend anpassen. Jetzt hast du schon ganz viel erzählt zur Lösung, zu den Herausforderungen, weil was ich mich jetzt frage ist, ihr bespielt ja nicht nur einen Bereich im Bereich der Arzneimittelversorgung im Krankenhaus, im Spital, sondern ihr fangt ja wirklich bei einem klassischen, also Backoffice-Thema an mit Lagerlogistik, also mit der reinen Verwaltung im Hintergrund, bis hin tatsächlich zur Patientengabe vor Ort am Patienten. Da frage ich mich jetzt gerade, wie waren da die Herausforderungen? Weil ihr sprecht ja unterschiedliche Systeme teilweise auch in den Krankenhäusern an. Wie war da zum Beispiel das Thema? Weil ihr habt ja einmal die Logistiksoftware und die Bestellsoftware hast du angesprochen. Auf der anderen Seite hast du ja die Dokumentation angesprochen am Patienten mit der Abrechnung dahinter. Also da muss man ja dann in die KISS-Systeme auch der Krankenhäuser rein. Wie waren da die Herausforderungen? Wie habt ihr dann das gemeistert oder wo seid ihr da auch auf Probleme gestoßen und musstet erstmal vielleicht auch nochmal das Produkt umswitchen?
Genau, also wir kommen von dem Bereich her, wo wir auch viele Schnittstellen gemacht haben. Also es war schon unser tägliches Handwerk mit Schnittstellen. Da kannten wir auch ein bisschen die Herausforderungen. Jedes System ist ein bisschen anders. Und als wir eigentlich gestartet haben, vor doch auch schon einigen Jahren, da waren die Systeme noch nicht so offen. Also man musste wirklich mit den Herstellern fast ein bisschen betteln, damit sie da eine Schnittstelle aufmachen. Das hat sich mittlerweile, hat sich das stark verbessert. Also es gibt immer wie mehr Standards. Das ist zum Beispiel auch der FHIR-Standard von HL7, der jetzt sich langsam durchsetzt. Das erleichtert auch unsere Arbeit, weil es ist ein wichtiger Aspekt, dass die Vernetzung von all diesen Systemen und dass das reibungslos funktioniert, das ist wirklich das A und O. Weil wenn eine Schnittstelle, die Daten, die müssen richtig kommen, die müssen immer kommen, die müssen in Echtzeit kommen. Das war auch noch so etwas. Es gab früher viele Batch-Systeme. Da kommt dann am nächsten Morgen mal, kommen mal die Daten. Das war für uns natürlich nicht akzeptabel. Und wir haben dann wirklich gute Kontakte. Wir mussten gute Kontakte knüpfen zu all diesen Herstellern von, wie du hast es schon angesprochen, von ERP-Systemen, von Klinikinformationssystemen. Da haben wir eigentlich viel Zeit investiert mit denen. Das war für sie auch neu, dass sie plötzlich die Daten so öffnen. Und wir haben da jetzt aber Schnittstellen, die dann schon quasi ein bisschen zum Standard wurden und die sich jetzt bewährt haben. Und jetzt kann man auch schnell Systeme anschließen, weil die schon vorhanden sind.
Was waren denn aus deiner Sicht so seit ihr gestartet seid, die wichtigsten Meilensteine auch für Ataxi? Wir waren jetzt gerade relativ in der Anfangsphase, wir haben das Produkt recht gut beschrieben bekommen von dir ja auch schon im Detail, aber gab es so wirklich so Meilensteine, wo du sagen würdest, da hat sich dann doch nochmal im Business Case auch einige Dinge einfach geändert für euch oder Erfolge, die du
Ja,
teilst?
also es war vom Start her mal Software entwickeln, das war unser Business. Hardware entwickeln war, wir hatten schon einen Spezialisten dafür, aber es war auch neu. Man produziert plötzlich ein Schrank, also wirklich etwas zum Anfassen, ist nicht nur Software. Und da gibt es auch viele Herausforderungen, wie das geht. Das ist dann auch vor allem im Klinikbetrieb. Ich meine, es ist eine Schublade, die wird pro Jahr 20.000 Mal auf und zu gemacht. Das ist dann nicht das gleiche wie zu Hause in einem Kleiderschrank, wo ja, die Schublade 100, 200, 300 Mal aufgemacht wird pro Jahr. Das sind ganz andere Anforderungen. Und da haben wir viel gelernt, die Systeme einfacher zu machen, robust zu machen. Und wir haben ja mit diesem System, mit dem Medikamentenschrank angefangen. Und eben als wir dann im Spital waren, haben wir gesehen, ja, da gibt es noch viel mehr eigentlich. Und da kamen dann diese Module dazu, die wir gemacht haben. Und wir haben gesehen, dass auch in den Spitälern gibt es einen Wandel, wie die Medikamente verteilt werden. Kam eben zum Beispiel diese Schlauchbeutel, das war am Anfang noch nicht so populär, ist vor allem in Deutschland jetzt sehr populär. Und da mussten wir dann schon schauen, wie können wir das integrieren, wie können wir da auch Hilfe leisten, da diesen Prozess zu unterstützen.
Ja, also das mit den Schlauchbeulen, mit den Blistern, da hast du recht. Das ist tatsächlich, glaube ich, so auf dem Vormarsch in Deutschland. Aber vielleicht nochmal kurz zurück zur Lösung. Ich weiß, ihr habt ein Claim, wo so dran steht, die Hände gehören an die Pflege, oder ne? Also dass die Pfleger mehr Zeit haben und für die tatsächliche Tätigkeit. Wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Krankenhaus sprichst, was sind tatsächlich so diese Benefits, wo du sagst, okay, springen die Krankenhäuser drauf oder die Spitäler drauf und sagen, okay, also wir haben erkannt, es gibt eine Vereinfachung, es gibt eine Sicherheit in der Dokumentation. Mit was argumentiert ihr dann und wo sagt ihr, okay, da kann das Krankenhaus und ich meine, in Deutschland, wenn man in Deutschland bleibt, die Krankenhäuser sind ja gerade alle sehr unter finanziellem Zugzwang. Das ist sicherlich eine wirtschaftliche Komponente, die Dokumentation, vielleicht da nochmal zwei, drei Sätze dazu, wo ihr sagt, das sind tatsächlich unsere USPs, wo wir das Krankenhaus überzeugen, weil ihr habt ja dann auch Interlaken davon überzeugt, am Ende das einzusetzen oder jetzt auch andere Spitäler in der Schweiz mit Pilotprojekten.
Genau richtig. Also bei uns, was zu oberst ist, ist die Unterstützung für die Pflege. Also wenn wir, das überlegen wir auch bei jedem Feature, das wir einbauen, können wir jemanden unterstützen und Arbeit abnehmen oder nicht? Und das ist ganz entscheidend, weil vielfach laufen die Lösungen, wenn man auch vor allem mit IT-Leuten spricht oder Q&A-Leuten in den Kliniken. Die sehen einen super Prozess, wie man alles sicherer und besser machen kann. Aber man könnte da noch scannen, da noch scannen, da noch scannen. Aber am Schluss muss man dann sagen, ja, dann sind sie eigentlich wie Cowboys, die mit der Pistole da nur noch am Scannen sind und entlasten wir wirklich da die Pflege. Und da ist wirklich unser Hauptfokus die Entlastung der Pflege. Und darum haben wir vom System her auch immer darauf den Fokus gelegt, dass wir nun Unterstützung bieten können. Und was wir unterstützen können, ist, dass man auch eine Arbeitstrennung machen kann. Also die Pflege hat eigentlich viele Logistikarbeiten übernommen. Das ist eigentlich nicht ihr Job. Und wir haben ja auch den Fachkräftemangel und die Leute sind besser für andere Arbeiten eingeteilt. Und dank dem System, das wir haben, kann man eigentlich eine Arbeitsaufteilung machen zwischen Logistik, Apotheke und Pflege. Weil die Daten vorhanden sind, können die auch unabhängig arbeiten. Das war früher nicht so, weil die Apotheke wusste nicht, wie viel Bestand noch auf der Station ist, wie der Zustand ist. Man muss raufgehen, man muss das kontrollieren oder eben, das hat dann immer die Pflege gemacht und das kontrolliert. Und da liegt das große Potenzial eigentlich drin, dass man wirklich eine Entlastung, eine Digitalisierung reinbringen kann, wo die Leute weniger manuelle Arbeiten haben. Und viele Sachen automatisch erledigt werden, wie zum Beispiel die Betäubungsmittelkontrolle. Da wird immer noch von Hand, wird auf einem Zettel aufgeschrieben, ich habe dieses Medikament diesem Patienten gegeben zu diesem Datum. Und bei unserem System, weil wir automatisch detektieren, wer wo reingegriffen hat, entfällt das komplett. Also das müssen Sie nicht mehr machen. Das muss jetzt dann nicht mehr machen. Da ist das große Sparpotenzial dahinter.
Und habt ihr dann auch von der Zielgruppe der Pflege im Endeffekt schon Feedback gekriegt, inwiefern das einen Einfluss auf ihren Alltag im Spital, im Krankenhaus hat? Also
Genau, sind zwei Sachen. Also einerseits haben wir das Produkt und andererseits ist meistens auch, wenn die Apotheke mit dieser Lösung dann auf die Station kommt, dann wechseln sie auch auf eine Bewirtschaftung der Station. Also die Apotheke ist mehr involviert in den gesamten Medikamentenprozess. Und zum Beispiel am Universitätsspital in Zürich konnten wir durch Messungen, auch durch einen Testpiloten, konnten wir, die hatten ein Sortiment von irgendwie über 1000 Artikeln auf der Station. Und das konnten sie jetzt reduzieren auf ungefähr 500 Artikel. Das heißt, es ist nur noch die Hälfte vom Bestand dort. Und das fällt der Pflege auf, wenn sie ins Stationszimmer kommen. Sie sehen, es gibt viel weniger Produkte, das heißt, es kann auch viel weniger schiefgehen, sage ich mal. Es ist alles kompakter, es ist aufgeräumter und es kümmert sich jemand darum. Wir geben eigentlich den Apotheke oder diejenigen, die die Medikamente auf die Station bringen, geben wir ein Tool zur Verfügung, damit sie das besser kontrollieren können und eigentlich Ordnung machen. Und wenn auf einer Station Ordnung ist, dann steigert sich auch automatisch die Qualität. Und das ist der Pflege aufgefallen, dass sie eben diese Logistiktätigkeiten nicht mehr machen müssen, dass sie einfach reinkommen können und wenn sie das Medikament brauchen, ist es zu diesem Zeitpunkt auch dort. Sie müssen dem nicht nachher hinterher springen und sich darum kümmern, dass es kommt. Und das fällt der Pflege auf, dass sie aktiv unterstützt werden. Und wir hatten das auch auf einer Teststation. Also da ist die Regel in diesem Spital, dass wenn eine Testphase beendet ist, dass der ganze Aufbau wieder abgebaut werden muss. Das war mal gut für uns, für die Erfahrung, weil wir haben dann gemerkt, dass die Pflege hat dann gesagt, ja, das ist nicht gut, jetzt müssen wir wieder all diese Tätigkeiten übernehmen und die haben dann wirklich eins zu eins gesehen, was das System ihnen gebracht hat.
Okay, und was mir gerade einfällt, Reto, an dem Punkt, Peter und ich kommen ja so ein bisschen auch aus dem BGM-Bereich oder BG, also ein betriebliches Gesundheitsmanagement, vielleicht ein Punkt, wenn ich das richtig einschätze mit dem Medikamentenwagen. Du hast ja vorhin gesagt, 20.000 Mal wird eine Schublade bedient. Ich denke, ihr werdet das ja auch so angeordnet haben oder auch so in den Schubladen, dass die Medikamente, die häufig sind, wahrscheinlich weiter oben sind wie andere Medikamente, die nur seltener gebraucht werden. Was ja auch wieder bedeutet, dass so eine Pflegekraft, die eh schon körperlich sehr stark arbeitet, vielleicht über den Medikamentenwagen sogar etwas rückenschonender arbeiten kann, weil sie sich nicht immer nach unten bücken muss in die letzte Schublade, oder? Das ist mir jetzt
Ja,
gerade so spontan eingefallen.
genau richtig, weil in einem herkömmlichen System, wo man einfach einen Schrank hat, wo die Medikamente sind, muss man ein System haben, dass man sie findet und meistens sind sie alphabetisch angeordnet, nach Wirkstoff oder nach Artikelnamen. Und bei uns spielt das ja keine Rolle, weil wir zeigen ja die Pflege, wo das Medikament ist. Und das ist auch ein Sicherheitsaspekt, weil wenn man zum Beispiel von einem Medikament verschiedene Dosierungen hat, 10 Milligramm, 20 Milligramm, 30 Milligramm, sehen die Packungen immer sehr fast ähnlich aus. Es unterscheidet sich nur in der Dosis, die man abgeben muss. Und die sind ja nebeneinander, weil sie den gleichen Namen oder den gleichen Wirkstoff haben. Und da ist die Verwechslungsgefahr natürlich sehr groß, vor allem wenn man im Stress ist, dass man da mal die falsche Dosis nimmt. Und bei uns kann man zum Beispiel eine Dosis von 10 Milligramm in die erste Schublade legen, die Dosis von 20 Milligramm in die zweite Schublade. Das heißt, die Verwechslung kann gar nicht passieren.
Jetzt kann man dich ja inzwischen auch jeden Fall auch in dem Bereich als Gesundheitsexperten wahrnehmen, weil du dich ja in der Tiefe wirklich damit jetzt beschäftigt hast die letzten Jahre. Dann würde uns natürlich im Podcast auch immer interessieren, wo siehst denn du ganz persönlich jetzt aus deiner täglichen Arbeit auch Herausforderungen im Gesundheitssystem? Jetzt vielleicht gerade bei vielleicht mehr auf das Schweizer Gesundheitssystem gemünzt, aber wenn du natürlich auch für Deutschland Themen siehst, dann teil das doch gerne mal mit uns. Wo siehst du da die größten Herausforderungen, denen wir begegnen sollten in der nächsten Zeit?
Ja, also momentan, speziell in der Schweiz, wobei in Deutschland ist es fast ähnlich, ist eine große Herausforderung, die Kosten steigen und es gibt finanzielle Herausforderungen für die Spitäler. Ich meine, wir kommen mit einem Produkt, wo wir eigentlich sagen, dass man pro Klinik pro Jahr 500.000 Franken oder Euro sparen kann durch unser System. Aber es gibt natürlich immer zuerst eine Investition, die die Klinik tätigen muss. Und das ist momentan im der finanziellen Lage ist natürlich die Verlockung groß, dass man einfach mal Projekte streicht und die Innovation streicht. Das ist sicher eine große Herausforderung und es kommen halt viele, es wird gepusht auch von der Politik, auch durch Subventionen, dass die Digitalisierung vorwärts geht. Das ist, die IT hat dann viele Projekte und kommt dann auch irgendwann ans Limit. Man kann nicht alle Projekte auf einmal realisieren. Dann ist es für die Kliniken relativ eben auch neues Gebiet mit der ganzen Digitalisierung, mit der ganzen IT, auch für die Leute, die damit arbeiten müssen, also die Pflege und die Ärzte, die kommen ja aus einem ganz anderen Bereich. Das haben wir auch festgestellt. Die sind nicht so, also nicht alle, aber gewisse sind nicht so IT-affin. Die konzentrieren sich mehr auf die zwischenmenschliche Beziehung zu ihren Patienten und die Pflege an und für sich, was ein ganz anderer Bereich, ein wichtiger Bereich ist. Und wir sehen aber durch auch die neue Generation, die in den Spitälern arbeitet, dass die schon viel mehr dort besser umgehen können mit IT-Systemen. Für die ist das schon viel selbstverständlicher. Für sie ist das auch manchmal schon ein Argument, in ein Spital zu gehen, dass das Spital modern ist und mit solchen Systemen arbeitet und nicht mehr mit Papier und Kugelschreiber.
Gut, jetzt hast du gerade die Herausforderung beschrieben. Hol uns doch vielleicht mal ab und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihr aber jetzt in dem Kontext auch, ihr habt ja Erfolge schon gefeiert, du hast ja über verschiedene schon gesprochen. Also ihr habt ja diese Herausforderung dann auch gemeistert und habt ja auch überzeugen können. Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben, also welche Erfolge ihr so in der letzten Zeit mit Ataxi und eurer Lösung erzielt habt. Und ja, was da einfach auch nochmal die Feedbacks aus den Spitälern, ne, waren vor Ort. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant, da einen kurzen Einblick zu kriegen.
Ja, siehst, wir haben in der Schweiz wie auch in Deutschland sind diese Systeme noch nicht so bekannt wie zum Beispiel in Amerika, wo das irgendwie selbstverständlich ist, dass man so ein System hat. Und da ist es am Anfang ziemlich hart, die Kunden zu überzeugen, dass das etwas bringt. Wir konnten aber jetzt schon drei Referenzspitäler machen, Kliniken, wo das ganze System in Betrieb ist mit allen Facetten. Und das hat uns dann natürlich stark geholfen, weil wir merken, jetzt kommt auch langsam so der virale Effekt, sage ich mal, die anderen Spitäler, weil die Apotheker in der Schweiz im Spitalwesen sind gut, sehr gut vernetzt untereinander und es spricht sich jetzt herum und es hat sich auch gezeigt, dass das System einen Vorteil bringt und jetzt kommen immer mehr Spitäler und machen Referenzbesuche bei unseren Kunden und wollen das auch mal anschauen, wie das funktioniert. Und da gibt sich jetzt so eine Community eigentlich, die davon überzeugt ist. Und das geht jetzt so langsam viral, dass man die Leute nicht mehr so überzeugen muss, grundsätzlich vom System, sondern man muss einfach noch schauen, wie kann man es finanzieren und wie kann man das Projekt machen.
Ja, und wenn du jetzt so auf die nächsten Jahre so ein bisschen nach vorne blickst, so sagen wir mal jetzt mittelfristige Ziele, aber auch langfristige Ziele, die ihr mit Ataxi verfolgen wollt, was sind so die nächsten Themen, denen ihr euch zuwendet? Was sind eure Ziele?
Genau, ein großer Bereich liegt sicher in der Software, wo man noch viel machen kann. Also wir sammeln in einem Spital eigentlich viele Daten über die Medikamentenlogistik und die kann man noch viel intelligenter auswerten. KI ist sicher auch ein Thema, dass die Leute schneller etwas finden, dass sie unsere Software fragen können, wo ist das Medikament verfügbar, dass man da nicht über Listen oder irgendwie Menüpunkte etwas suchen muss, sondern dass man mit dem System einfach so sprechen kann und er gibt die Antworten drauf. Also da liegt bei uns auch natürlich ganz klar ein Schwerpunkt, die Software und die Daten auszuwerten und für den Kunden eigentlich intelligent zur Verfügung zu stellen. Da liegt ein großes Potenzial und da denken wir, unterscheiden wir uns auch von der Konkurrenz, weil wir eigentlich ein neues System aufgebaut haben nach modernen Softwarearchitekturen und da können wir jetzt auch natürlich darauf aufbauen und das weitermachen. Im Bereich von der Hardware, vom Medikamentenschrank, da ist die Entwicklung nicht so schnell wie in der Software. Also wenn man da mal ein System hat, das muss dann vor allem stabil und qualitativ gut sein, dann ist das mehr oder weniger, sage ich mal, fertig entwickelt. Da muss nicht mehr so viel entwickelt werden, aber in der Software und wir sehen uns auch ein bisschen auch als Softwarefirma. Da kann man noch viele, da haben wir noch viele Ideen, wo wir die Apotheke unterstützen können. Wir sehen auch zum Beispiel, oder mit einer Verordnung, die der Arzt schreibt, das ist eigentlich auch eine Sicht in die Zukunft, was der Patient für die nächsten 2, 3 Tage braucht. Und wenn man diese Daten auswerten kann, dann kann man der Apotheke schon die Daten liefern. Was ist der Bedarf von den Medikamenten in den nächsten Tagen? Das ist zum Beispiel entscheidend übers Wochenende, wo die Medikamentenlieferung vielleicht nur über den Picke-Dienst funktioniert, dass man der Station schon sagen kann, hey, nimm doch da noch eine Schachtel mehr von diesem Medikament, dann wird es reichen über Ostern oder Pfingsten, dann hast du genug und dann gibt es eine Sicherheit im System.
Okay, und wenn man die Ziele, also die Weiterentwicklung der Software und Hardware, wenn man aber dann die nächsten Meilensteine mal so ein bisschen betrachtet, jetzt seid ihr in der Schweiz mit Piloten in verschiedenen Spitälern, seid ihr unterwegs, dann schielt ihr jetzt sicherlich auch auf den deutschen Markt, das hast du ja auch schon angesprochen. Ich weiß, ihr wart auch die Tage bei einer Jahrestagung des Bundesverbands der Versorgungsapotheker, glaube in Mainz, unterwegs und habt euch da präsentiert. Was sind denn da tatsächlich auch so die Feedbacks aus von den deutschen Krankenhäusern und wo sind vielleicht auch tatsächlich die Unterschiede gegenüber den Schweizer Spitälern? Kannst du da vielleicht auch nochmal einen Einblick geben?
Genau, also wir sehen, dass auch in Deutschland ist die Nachfrage nach solchen Systemen ist groß. Also es ist, die Leute haben gesehen, ja, wir haben da noch Prozesse, wo sehr viel manuelle Arbeit vonstatten geht und da müssen wir etwas machen. Es wird ja auch gepusht von der Regierung mit gewissen Maßnahmen für die Digitalisierung. Und darum interessieren sich auch viele Leute für das System. Also wenn wir zu Kliniken, Heimen gehen, die Tür ist eigentlich immer offen, sie sind immer interessiert am Produkt, die Tür wird nicht gleich zugeschlagen und gesagt, nee, sie sind nicht interessiert. Also bekommen wir sehr viele Kontakte. Und ein großer Unterschied ist, denke ich schon, dass in Deutschland viel mehr über diese Priesterschläuche, über diese Verpriesterung, dieser Ansatz gewählt wird. Was wir ja auch unterstützen. Bei uns in der Schweiz ist das weniger, also da wird auch verpriestert, aber mehr für Heime, also für Langzeitmedikamentenabgabe und weniger für stationäre Bereiche, wo die Verordnungen schnell ändern. Da hat Deutschland ein bisschen anderen Ansatz. Ich weiß nicht, es gab vielleicht auch viele Vorreiter, die das gemacht haben und jetzt gibt es viele Follower, die dann dieses System nehmen. Wir gehen ein bisschen von dem Ansatz aus, dass auch wenn man verblistert für die Stationen, dann deckt man vielleicht 70% ab. Weil man kann ja nicht alles in diese Schlauchbeutel machen, zum Beispiel Flüssigkeiten, Salben und solche Sachen. Man muss auch immer die Medikamente noch zusätzlich auf der Station haben, weil wenn zum Beispiel in der Nacht ein Patient eingeliefert wird, dann steht die Produktion, die ist durch den Tag für die Blisterproduktion. Also man hat dann wie zwei Prozesse, die man führen muss. Also sie haben die Verblisterung, wo sie ganz klar einen Vorteil bringen können, aber man hat auch immer noch den traditionellen Bereich, wo sie dann trotzdem nachbestellen müssen. Man hat Packungen auf der Station und da können wir natürlich mit unserem System gut unterstützen. Aber das ist momentan so der große Unterschied, den wir feststellen zu der Schweiz.
Wenn wir uns so dem Ende des Podcasts nähern, dann zoomen wir immer gerne auch nochmal aus dem rein fachlichen raus in das Persönliche. Also da schließt sich dann immer der Bogen vom Anfang und stellen gerne auch noch ein paar persönliche Fragen. Und zwar die erste Frage an dich: Wie schaffst du es denn, deinen Alltag gesünder zu gestalten? Gibt es irgendwie so kleine Themen, Angewohnheiten, die du in deinen Alltag integriert hast, um einfach den Tag in irgendeiner Form gesünder zu gestalten?
Ja, es gibt da so zwei Aspekte. Das eine ist auch so ein Trend, denke ich, heute, dass Gesundheit immer zum Beispiel über Essen, Sport abgedeckt wird. Ich denke, ist ein wichtiger und guter Aspekt. Aber ich denke auch, die emotionale Gesundheit ist sehr wichtig und würde ich sagen, gibt mir die Familie viel Kraft, dass wenn man einen schlechten Tag gehabt hat, dass man zu Hause wieder aufgefangen wird, was für den Körper, denke ich, auch sehr wichtig ist für die Gesundheit. Aber ja, gibt gewisse Rituale. Morgen ein Glas Wasser, ein Müsli, was nicht immer alle sagen, was gesund ist, aber für mich tut es gut. Sicher, und nicht einfach immer nur etwas nehmen. Also es gibt auch so den Trend, Leute, die nur noch Proteine essen, keine Kohlenhydrate. Das ist mir alles ein bisschen zu extrem. Ich denke von allem ein bisschen etwas und auch auf die emotionale Gesundheit schauen und dann ist das ein Gesamtpaket, das für mich stimmt.
Gut, das bringt mich direkt zur zweiten und auch letzten Frage, Reto. Gibt es dann tatsächlich in dem Kontext, und du hast jetzt viel gesehen in deinem persönlichen Umfeld, wie du es gerade beschrieben hast, aber auch eben im Umfeld von Ataxi in den Spitälern, gibt es irgendwelche Gesundheitsmythen oder einen Gesundheitsmythos, wo du gesagt hast, damit sollte jetzt wirklich Schluss sein, der muss aus der Welt geräumt werden. Hast du irgendwie da was entdeckt, wo du sagst, das stimmt hinten und vorne nicht, das ist nur ein Mythos?
Ja, nicht so Spezielles, aber eben ich denke, dass man sich, wenn man irgendwie gefunden hat, dass irgendwie etwas sehr gut ist für den Körper, dass man sich dann nur noch auf das konzentriert und nur noch das nimmt, ich denke, das ist auch nicht gesund. Und die Vielfalt, denke ich, das ist, also dass man sich nicht eben nur noch auf eins konzentriert und dann irgendwie jeden Tag gegen den Marathon springen muss, weil Bewegung gesund ist. Ich denke, auch eine Ruhephase ist gut, wenn man die hat und für mich ist das vor allem der Ausgleich. Ja.
Ja, dann bleibt mir jetzt an dieser Stelle nur zu sagen, vielen Dank, Reto, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in dem Podcast dabei zu sein. Und Wenn wir mehr zu dir oder auch zu Ataxi erfahren wollen, oder beziehungsweise nicht wir, sondern unsere Hörer, wo können sie das denn am besten tun? Weil dann würden wir das natürlich auch in unsere Podcast-Shownotes packen.
Ja, sicher über unsere Website www.atexi.ca, also atexi.ca. Da findet man alle Kontaktinformationen, eine Beschreibung von unserem Produkt. Dann sind wir auch auf LinkedIn über Atexi auffindbar und ich selber auch auf LinkedIn.
Gut, und da die letzte Frage, wer muss und darf sich bei euch melden?
Ja, ich denke, alle, die im Gesundheitswesen mit Medikamenten zu tun haben, also mit der Medikamentenverteilung, sind hauptsächlich Kliniken, Heime und Apotheke, die mit der Medikamentenverteilung zu tun.
Ja, gut, dann sagen Peter und ich vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke, für die spannenden Einblicke und ja, wünschen alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Auch bei der Expansion in andere Bereiche, raus aus der Schweiz, ne, in andere
Genau.
Märkte. Und ja, vielen lieben Dank, Reto, für deine Zeit. Und ja, wir hören uns ja nochmal in der nächsten Folge, in der nächsten Woche. Und da freuen wir uns, von dir nochmal ein paar Insights zu bekommen. Vielen lieben Dank und bis dahin alles Gute.
Ja, danke euch vielmal und bis nächste Woche.